und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und heute gibt's eine ganz besondere Episode, denn der Podcast wird heute auf den Tag genau am 24. Oktober 6 Jahre alt. Also 2018 hat's hier schon gestartet und ich kann es wirklich kaum fassen, dass das schon so, so lange her ist. Das heißt, es gibt super viele Themen schon. Und heute habe ich, wie glaube ich auch sogar letztes Jahr zum 5-Jahres-Special, ein FAQ vorbereitet. Und zwar habe ich bei Instagram einfach mal gefragt oder gesagt, stellt mir einfach mal eure Fragen, was euch interessiert, sei es jetzt Privates oder auch natürlich im Bereich Ernährung und Gesundheit. Und da habe ich so die häufigsten Fragen zusammengestellt. Und da erwartet dich jetzt beispielsweise, was mich an Tagen motiviert, an denen ich eigentlich gar keine Lust habe, was so meine absoluten Must-Haves sind in meiner täglichen Routine, ob ich mal promovieren will. Dann auch das Thema Periodenverlust. Also muss ich da wirklich 2500 Kalorien essen, um die wiederzubekommen? Warum habe ich Verdauungsprobleme, obwohl ich mich viel bewege und mein Essen fast nur selbst machen? Was kann ich bei emotionalem Essen tun? Ist es besser, intuitiv zu essen oder Kalorien zu zählen? Welche Nährstoffe behindern sich gegenseitig bei der Aufnahme? Ist Kollagen sinnvoll für eine positive Auswirkung auf Haare und Haut? Wie kann ich meinen Stoffwechsel anregen, ohne zu extrem zu diäten? Und zu guter Letzt, wie schaffe ich es, ausreichend Protein zu essen, wenn ich wenig Zeit zum Kochen habe? Wenn dich diese Themen interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn du dranbleibst und auch den Podcast abonnierst und bewertest. Dann wird er auf jeden Fall noch einige Jahre weiter bestehen bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von den Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen von Omega-3-Fettsäuren überzeugt. Zum Beispiel, dass die Fettsäuren EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Das Problem, das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren liegt in den Industrieländern nicht bei den empfohlenen 5:1, sondern eher 15:1. Wenn du keinen oder auch nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative zu finden. Daher kann es auch sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeuge dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte NeukundInnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und zusätzlich weitere 10% auf das Dreier-Set sparen. Bevor wir mit den Fragen beginnen, habe ich etwas ganz Besonderes für dich anlässlich meines 6. Jubiläums. Und zwar verlose ich 2-mal ein vegan Omega-3-Set plus eine Fettsäureanalyse von Norsan. Das Ganze geht ganz einfach, indem du auf meinen Instagram-Kanal Satte Sache gehst und da findest du als Posting das Gewinnspiel. Da kannst du einfach kommentieren und auch gerne noch sagen, wer sich genauso über dieses Omega-3-Set inklusive Fettsäureanalyse freuen würde. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Teilnahme. Die erste Frage war, welche meine Lieblings-Podcast-Episoden sind. Und ich muss sagen, dass mir eigentlich Interviews am liebsten sind, weil ich da auch einfach super viel dazu lerne. Ich lerne tolle Menschen kennen und ich darf diese vor allem auch ausfragen. Aber ich habe mal so durchgeguckt, was es alles gibt und meine Top 5 rausgesucht. Und zwar ist das zum einen das Interview mit dem Psychologen Lukas Klaschinski, in dem es um das Thema Selbstwert steigern geht für ein gesundes Essverhalten. Dann habe ich die Ernährungswissenschaftlerin Lisa interviewt zum Thema gesünder Essen im Alltag. Ich habe mit der Ayurveda-Expertin Katie gesprochen. Vielleicht kennst du sie auch im Podcast unter dem Namen Tasty Katie. Die war auch schon 2-mal sogar bei mir. Und zwar zum Thema Ayurveda für eine bessere Verdauung. Dann habe ich mit dem Ernährungswissenschaftler Professor Georg Abel schon super viele Episoden aufgenommen. Aber vor allem hat mir gefallen die Episode Sport für Anfänger. Was sind da die ersten Schritte und wie ernähre ich mich? Und zu guter Letzt auch noch mit der Ernährungsberaterin Laura Schulte, vielleicht kennst du sie unter FitLaura, zum Thema Essstörung, Sportsucht und Periodenverlust, was ja auch in dieser Episode thematisiert wird. Sie hat selbst damit zu tun gehabt und berichtet da eben auch aus Erfahrung und wie sie anderen Frauen damit helfen konnte. Also das sind so meine Top 5 Episoden. Ich habe die auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wenn dich die auch interessieren, dann hör da gerne mal rein. Die nächste Frage ist, was mich an Tagen motiviert, an denen ich mal wirklich gar keine Lust habe. Und ich muss sagen, hier kommt es total auf die Sache an, auf die ich keine Lust habe. Und natürlich auch auf den Grund für die Unlust. Wenn ich jetzt beispielsweise weiß, oh Gott, ey, ich muss noch Hausarbeiten erledigen, dann lasse ich das einfach noch einen Tag ruhen, weil ich mich einfach nicht unnötig stressen will. Wenn es jetzt aber um Sachen geht, die sofort erledigt werden müssen, zum Beispiel auf der Arbeit oder so, dann versuche ich mir auch das Endergebnis vorzustellen. Das heißt, ich arbeite quasi vom Ergebnis über den Weg zum Anfang hin. Und wenn es um Teamarbeit geht, dann motiviert mich generell, das Ganze als Gruppe zu erarbeiten. Es kommt also auch sehr darauf an, wie stark es mich emotional belastet. Ich habe früher viel zu viel gemacht und bin dadurch auch im Burnout gelandet. Und wenn ich dann demotiviert bin, weil ich gerade einfach zu, in Anführungszeichen, faul bin, dann versuche ich, mich aufzuraffen. Aber wenn ich wirklich in meinen Körper höre und merke, ich bin einfach zu schlapp, ich bin müde, ich brauche unbedingt eine Pause, dann kann es auch einfach mal einen Tag oder ein paar Stunden oder so lang, wie es halt einfach benötigt, warten. Die nächste Frage ist, was meine absoluten Must-Haves in meiner täglichen Routine sind. Und hier muss ich wirklich ehrlich sein. Ich habe aktuell keine großartige Routine. Ich bewundere es immer total, wenn jemand sich irgendeine Routine aneignet, die auch Struktur und Sicherheit bringt. Ich muss allerdings sagen, dass es in letzter Zeit bei mir wirklich irgendwie zu stressig war, wieder eine Routine einzuführen. Und ich bin auch so, wie es gerade ist, glücklich. Was ich allerdings mache, wenn ich Schlafprobleme habe, und das funktioniert auch eigentlich immer sehr, sehr gut, ist zu lesen, weil mich das einfach von dem ganzen Gedankenkarussell ablenkt. Es beruhigt mich. Was auch noch dazu kommt, ist, wenn man zum Beispiel sehr viele Gedanken im Kopf hat, dann hilft es mir auch manchmal, diese aufzuschreiben oder auch nochmal auszusprechen. Und welche Routine es bei mir gibt als einzige aktuell, ist, dass ich morgens, bevor ich aufstehe, erstmal ein Glas Wasser trinke. Das steht schon bei mir auf dem Nachttischschrank. Das ist wirklich immer so. Das tut mir gut. Mittlerweile bekomme ich schon die Krise, wenn da kein Wasser steht. Aber das ist so meine Morgenroutine. Ist nicht so optimal. Ich bin auch Fan von Routinen. Das schafft einfach eine Struktur und auch ja Entspannung grundsätzlich. Aber im Moment, ich müsste mich gerade, ehrlich gesagt, zu sehr überwinden, das nochmal einzubringen. Das ist mich, glaube ich, gerade zum aktuellen Zeitpunkt etwas zu viel zusätzlich stressen würde. Jetzt kommt eine Frage, die ich sehr, sehr häufig in der Vergangenheit auch und vor allem nach meinem Masterabschluss damals vor 3,5 Jahren sogar, gefragt wurde, und zwar, ob ich mal promovieren will. Ja, ich habe tatsächlich nach dem Master überlegt zu promovieren, aber ich hatte ja direkt nach dem Abschluss die 2 Bücher geschrieben. Und ich muss sagen, ich hatte gar keinen Bock mehr auf Schreiben. Das war wirklich von der Masterarbeit rein in die 2 Bücher. Ich habe monatelang gefühlt nichts anderes gemacht als schreiben. Ich hatte mehrere Sehnscheidenentzündungen zu der Zeit und auch generell einfach ja keine Lust mehr, mich so krass mit einem Thema zu beschäftigen, was so tiefliegend geht. Und der Unterschied ist natürlich auch enorm zu einer Podcast-Episode beispielsweise. Da gibt es immer wieder neue Themen, die natürlich in dem Umfang eher so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber dafür sehr vielfältig sind und natürlich auch Recherche benötigen, aber natürlich auch nicht auf dem Level, wo es jetzt um eine Dissertation geht. Und ich muss auch sagen, es wäre auch nochmal was ganz anderes gewesen. Also ich hatte ja eine Masterarbeit geschrieben, was extrem wissenschaftlich ist. Dann hatte ich die 2 Bücher geschrieben, was wissenschaftlich belegt, aber trotzdem sehr leicht verständlich ist. Und dann wieder zurück zu einer Dissertation, die ja noch mal krasser als eine Masterarbeit ist und mich da im Durchschnitt in dem Fachbereich Ernährungswissenschaften um die 5 Jahre damit zu beschäftigen. Das war wirklich eine krasse Hausnummer und ich wollte einfach auch voll ins Berufsleben eintauchen. Ich habe gemerkt, dass ich das enorm brauche, in einem Team zu arbeiten. Ich habe ja durch die Selbstständigkeit eigentlich immer alleine gearbeitet. Und das war wirklich, was mir sehr gefehlt hat. Nachdem ich dann hinterfragt habe, warum ich überhaupt promovieren will, ist mir eins klar geworden. Es war vor allem Ansehen und einfach einen Doktortitel zu haben. Aber ehrlich gesagt war es mir das dann nicht wert, weil ich da auch gelernt habe, meinen eigenen Wert zu schätzen und das auch total unabhängig von einem Titel. Es gibt bestimmte, ja, sage ich mal, Berufszweige, es gibt auch bestimmte Unternehmen oder Institutionen, da ist der Doktortitel auf jeden Fall viel wert und da wird er auch teilweise natürlich vorausgesetzt, wenn es jetzt um ja, eine Professur geht oder generell an der Uni eine bestimmte Forschungseinrichtung, ist das auf jeden Fall vorteilhaft. Aber für das, was ich machen will, ist es wirklich irrelevant. Und das ganze Wissen, was ich mittlerweile habe, ist einfach auch enorm viel wert. Und es geht jetzt nicht nur um ein Thema, wo ich mich so dermaßen reindenken und rein, ja, tauchen will, dass es das wirklich sich lohnt für mich. Ja, das waren ein paar private Fragen, die mir schon häufiger gestellt wurden. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Ernährung und Gesundheit. Und wir fangen da mal direkt mit dem Thema Periodenverlust an. Da habe ich explizit die Frage bekommen und diese Kalorienmenge wurde relativ häufig genannt. Und zwar, ob ich 2500 Kalorien essen muss, um meine Periode wieder zu bekommen. Ob jetzt eine tägliche Kalorienzufuhr von diesen 2500 Kalorien erforderlich ist, um die Periode wieder zu bekommen, hängt von verschiedenen individuellen Faktoren ab. Wenn die Menstruation ausbleibt, das nennt man auch Amenorrhoe, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Körper über einen längeren Zeitraum einem Energiedefizit ausgesetzt war und dadurch sich der Hormonhaushalt und der Stoffwechsel negativ beeinflusst haben. Und die Kalorienzufuhr ungefähr auf 2500 zu erhöhen, kann natürlich auch in vielen Fällen hilfreich sein, aber es ist super wichtig, den Gesamtkontext einfach zu betrachten. Also zum einen Energiemangel, da sind die Auswirkungen einfach, dass der Körper zu wenig Energie, zu wenig Kalorien braucht oder bekommt, um die lebenswichtigen Funktionen und gleichzeitig auch die Fortpflanzungsfunktion aufrechtzuerhalten. Ist ja auch klar, wenn der Körper zu wenig Energie bekommt, dann kommt er ja nicht auf die Idee, hui, ich könnte mich jetzt mal fortpflanzen, weil ich habe ja genug. Ist ja in dem Moment nicht so. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der ja auch absolut Sinn macht, evolutionsmäßig und auch generell menschlich, physiologisch. Und wenn du jetzt die richtige Kombination oder beziehungsweise die Kombination aus einer zu geringen Kalorienzufuhr und zu viel körperliche Belastung, zum Beispiel intensives Training, dann ist das natürlich enorm anstrengend für den Körper, was sich negativ auswirkt. Wenn du jetzt aber mehr Kalorien isst und beispielsweise das Training gleich bleibt, dann kannst du den Körper wieder in einen Zustand versetzen, in dem er die nötige Energie hat, ausreichend, um diese hormonelle Balance wieder zu stabilisieren. Aber auch an dieser Stelle, das war nämlich auch eine Frage, muss ich mein Trainingspensum ändern, wenn wirklich die Periode ausbleibt? Ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll, erstmal zu schauen, wie bekomme ich das wieder hin? Wenn ich zu wenig esse, zu wenig Kalorien zu mir nehme, im Vergleich dazu, was ich verbrenne am Tag, dann muss ich mir natürlich neben dem, wie ich genug Kalorien bekomme, auch anschauen, welchen Sport mache ich. Wenn ich 5-6 Mal die Woche intensiven Sport mache, dann ist das in dem Moment zu viel. Es würde reichen, hier 2, maximal 3 Mal die Woche moderaten Sport zu machen, weil, wie gesagt, wichtig ist erstmal, das Gewicht wiederherzustellen, genug Energie zuzuführen. Und was ich auch empfehlen würde, ist nicht nur Ausdauersport zu machen, sondern auch die Kombination von moderatem Krafttraining, aber wie gesagt, nicht zu viel. Was natürlich auch dazu kommt, weil es jetzt hier um diese 2500 Kalorien ging, ist erstmal zu betrachten, dass das ein Durchschnittswert ist und je nach Alter, Gewicht, Größe, Aktivitätslevel, individuellem Stoffwechsel sehr stark variieren kann. Das heißt, es kann sein, dass jemand mehr oder sogar weniger Kalorien benötigt, um die Periode zurückzubekommen. Das heißt, wenn du jetzt nicht genau weißt, wie ist dein Kalorienbedarf, dann kannst du auch einfach das Ganze in der Ernährungsberatung oder selbst ausrechnen, indem du verschiedene Faktoren berechnest, sei es jetzt die Aktivität, die du hast, dein Alter, dein Geschlecht, dein Beruf, auch deine Alltagsbewegung grundsätzlich. Und sowas am allerbesten, was natürlich nicht jede Person machen kann, aber auch sowas wie eine BIA-Messung, das heißt zu schauen, wie ist der Körper aufgebaut, wie viel Fettmasse habe ich, wie viel Muskelmasse habe ich. Und je mehr Muskelmasse, desto mehr Fett verbrennt der Körper ja auch in Ruhe. Das ist dann auch immer wichtig zu betrachten. Und dann kommt noch dazu, dass die Qualität der Nahrung berücksichtigt werden sollte, weil neben der Menge das auch entscheidend ist. Das heißt, eine ausgewogene Ernährung, die reich an gesunden Fetten, wie zum Beispiel Nüssen, Olivenöl oder Avocado, sowie hochwertigen Proteinen, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Eiern oder Fisch und komplexen Kohlenhydraten in Vollkornprodukten, in Obst und in Gemüse. Das Ganze ist eine ausgewogene Ernährung, die den Hormonhaushalt zusätzlich unterstützt. Und besonders die gesunden Fette sind wichtig, weil sie die Produktion von Geschlechtshormonen, zum Beispiel Östrogen und Progesteron, fördern. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren willst, dann hör dir aber auf jeden Fall auch nochmal die Episode mit der Laura an, die ist unten in den Shownotes verlinkt. Die nächste Frage ist, warum habe ich Verdauungsprobleme, obwohl ich mich viel bewege und nahezu nur selbstgemachtes Essen zu mir nehme? Man muss sagen, dass Verdauungsprobleme bei einer grundsätzlich gesunden Lebensweise ebenfalls auftreten können. Und auch wenn du viel Bewegung hast und fast ausschließlich selbstgemachtes Essen in den Alltag integrierst, ist das ein guter Ausgangspunkt. Es gibt aber mehrere Gründe, warum diese Beschwerden dann trotz der Maßnahmen bestehen bleiben können. Und zwar ist das zum einen, dass du eine bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeit oder sogar Allergie hast. Das kann auch bei einer gesunden und frischen Ernährung bei bestimmten Lebensmitteln auftreten. Sei es jetzt Laktose in Milchprodukten, Gluten, Fructose oder auch Histamin, die bei empfindlichen Personen eben auch in kleineren Mengen schon Verdauungsprobleme wie Blähungen, Bauchschmerzen oder auch Durchfall verursachen. Und hier kann auf jeden Fall ein Ernährungstagebuch super hilfreich sein, um das Ganze zu identifizieren. Und wenn dann ein Verdacht besteht, dann kann noch bestimmte Tests durchgeführt werden. Sei es jetzt so Pricktests, sei es irgendwelche Tests, wo du wirklich Laktose stark ausgesetzt wird und guckt, wie dein Körper darauf reagiert. Und das kann dann zum Beispiel in der Arztpraxis oder bei der Ernährungsberatung durchgeführt werden. Als zweites kann es auch sein, dass du zu viele oder zu wenige Ballaststoffe zu dir nimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel ganz plötzlich deine Ernährung umstellst und viel, viel mehr Ballaststoffe isst als früher, zum Beispiel aus Vollkornprodukten, aus Hülsenfrüchten oder Gemüse, dann ist dein Verdauungstrakt erstmal überlastet und kann diese Verdauungsprobleme auslösen. Das Gleiche gilt aber auch für zu wenig Ballaststoffe, das nämlich dann zu Verstopfungen führen kann. Es ist also wichtig, wenn du mehr Ballaststoffe isst, das Ganze Schritt für Schritt und langsam zu steigern, damit dein Körper sich auch nach und nach dran gewöhnt und vor allem auch hier genug Wasser zu trinken. Ein weiterer Grund kann sein, dass dein Darmmikrobiom nicht im Gleichgewicht ist, weil das kann auch bei einer gesunden Ernährung passieren, sei es jetzt zum Beispiel nach einer Antibiotikabehandlung oder auch durch Stress. Das Ganze kann Verdauungsprobleme wie Blähungen, Verstopfungen oder auch Durchfall auslösen. Und hier ist es in den Fällen super sinnvoll, einfach probiotische Lebensmittel zu essen, wie Sauerkraut, vor allem frische Sauerkraut, Kimchi, Kefir oder auch Joghurt. Oder wenn du das Ganze nochmal optimieren möchtest, auch zumindest kurzzeitig Probiotika einzunehmen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und auch genug Ballaststoffe isst, denn die sind das Futter für die guten Darmbakterien. Der vierte Punkt ist, wenn du zu viel Stress hast und die Verbindung zwischen Darm und Gehirn etwas leidet, weil der Darm ist super eng mit dem Nervensystem verbunden. Das nennt man ja auch die Darm-Hirn-Achse oder auch Bauchhirn. Was bedeutet, dass sich Stress direkt auf die Verdauung auswirken kann? Vielleicht hast du das auch selbst schon mal in Stresssituationen gemerkt, dass du eher zu Verdauungsproblemen tendierst. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Das Ganze kannst du aber auch einfach durch körperliche Aktivität, vor allem langsame körperliche Aktivität, Stressreduktion, gesunde Ernährung, Stressbewältigungsstrategien wie zum Beispiel Atemübungen, Meditation und sowas, nochmal senken und dadurch auch das ganze Gleichgewicht der Darm-Hirn-Achse wiederherstellen. Der fünfte Punkt ist auch das Timing und die Kombination von Mahlzeiten. Manchmal kann nämlich die Art und Weise, wie und auch wann du isst, die Verdauungsprobleme verursachen. Wenn du jetzt zum Beispiel super große Mahlzeiten ganz kurz vor dem Schlafengehen isst, wenn du super schnell isst oder auch bestimmte Lebensmittel wie sehr schwer verdauliche Kohlenhydrate und sehr fettige Speisen kombinierst, dann kann das deine Verdauung belasten und zwar in so einem Maß, dass das Ganze Verdauungsprobleme verursacht, weil das einfach überfordernd ist. Wenn du jetzt aber kleinere Mahlzeiten isst, über den Tag verteilt, weil du merkst, diese großen Mahlzeiten bekommen dir einfach nicht gut, dann ist das auf jeden Fall für dich die bessere Wahl. Als nächstes hätte ich hier noch ein paar Tipps gegen emotionales Essen. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode dazu mit der Martina Amon. Da haben wir über Stressessen, emotionales Essen gesprochen, aber hier auf jeden Fall schon mal die Kurzfassung, weil emotionales Essen ja ein häufiges Verhalten ist, bei dem Essen genutzt wird, um mit negativen Gefühlen wie zum Beispiel Stress, Langeweile, Trauer oder auch Angst umzugehen. Aber langfristig kann das Ganze natürlich zu ungesunden Ernährungsgewohnheiten und auch Gewichtszunahme führen. Und deshalb gibt es jetzt hier mal die besten Tipps. Und zwar, der erste Schritt ist, erstmal die emotionalen Auslöser zu erkennen. Weil nur dann kannst du die natürlich auch bewältigen. Bedeutet, beobachte, in welchen Situationen oder bei welchen besonderen Gefühlen du zu dem Essen greifst. Die Gefühle könnten zum Beispiel Stress sein, du könntest dich einsam fühlen, dir könnte langweilig sein, du bist frustriert und wütend. Und hier kann zum Beispiel auch, wie bei den ganzen Verdauungsproblemen-Geschichten, ein Ernährungstagebuch hilfreich sein, um Muster zu erkennen und auch zu verstehen, wann und warum du emotional isst. Der zweite Schritt ist, alternative Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Also anstatt sofort zum Essen zu greifen, einfach andere Wege zu probieren, um mit den emotionalen Emotionen umzugehen. Das können sein Bewegung, also Spaziergang, es können kurze Workouts sein, um Stress abzubauen und um Endorphine, also Glückshormone, freizusetzen. Es können auch Entspannungstechniken wie Meditation und Atemübungen sein, progressive Muskelentspannung, einfach um diese negativen Emotionen zu kanalisieren und auch zu reduzieren. Es können kreative Tätigkeiten wie Schreiben, Malen oder auch Musik hören sein, dass das Ganze ablenkt und dabei auch hilft, die Emotionen auszudrücken. Klar, du kannst dich auch mit Menschen treffen, die dir ein positives Gefühl geben, die dich unterstützen und einfach diese sozialen Kontakte mehr zu pflegen. Der dritte Schritt ist, eine regelmäßige Essstruktur zu entwickeln mit ausgewogenen Mahlzeiten und auch gesunden Snacks, die einfach helfen können, diese Heißhungerattacken zu reduzieren und Blutzuckerschwankungen vorzubeugen, die nämlich auch das emotionale Essen und diesen extrem starken Heißhunger verstärken können. Versuch also täglich zu ähnlichen Zeiten zu essen und dabei auch alle Makronährstoffe, also Proteine, Fette, Kohlenhydrate, in die Mahlzeiten zu integrieren, um auch wirklich satt zu sein und deinem Körper rundum glücklich das Paket zu schnüren. Der vierte Schritt ist, auf achtsames Essen zu achten. Das bedeutet, dass du dich voll und ganz auf das Essen konzentrierst und aufmerksam isst. Das bedeutet, langsam zu essen. Also nimm dir Zeit, die Mahlzeiten bewusst zu genießen. Das hilft zum einen, das Sättigungsgefühl wahrzunehmen, aber auch einfach zu genießen und mal zu schmecken und die Geschmacksknospen wirklich mal explodieren zu lassen und auch die Textur wahrzunehmen, das ist auch sehr meditierend oder sehr, ja, einfach beruhigend, dass du die Ablenkung vermeidest, also nicht während dem Essen Fernsehen gucken. Ich muss ehrlich sagen, das mache ich auch oft, aber es ist auch nicht immer hilfreich. Dann nicht unbedingt die ganze Zeit am Handy rumzuscrollen, weil du dich dann auch einfach hier besser auf dein Hungergefühl oder auch Sättigungsgefühl konzentrieren kannst, dass du dich in Achtsamkeit übst. Also bevor du isst, frag dich einfach mal, ob du tatsächlich körperlich hungrig bist oder ob du jetzt aus Langeweile, Stress oder auch anderen Emotionen isst. Wenn es keine körperliche Sättigung ist, dann versuch einfach alternative Tätigkeiten, die du dir vorher zurechtgelegt hast. Und wenn jetzt zum Beispiel der Heißhunger kommt, bringt es auch oftmals, einfach ein großes Glas Wasser zu trinken, weil das auch ein Auslöser für Heißhunger ist. Der fünfte Punkt ist, bewusste Genussmomente einzuplanen, weil es absolut okay ist, gelegentlich einfach aus Freude oder aus Genuss zu essen, Wichtig ist, dass das Ganze bewusst ist und nicht immer aus einem Impuls heraus passiert. Also plan solche Genussmomente bewusst ein, zum Beispiel deinen Lieblingssnack am Wochenende oder ein besonderes Essen mit Freunden und Freundinnen, damit das nicht zu unkontrolliertem emotionalen Essen übergeht. Der vorletzte und sechste Schritt ist, deine emotionale Widerstandskraft zu stärken. Weil emotionales Essen oft ein Versuch ist, mit negativen Emotionen einfach umzugehen. Und wenn du dich an deiner emotionalen Widerstandskraft, arbeitest, dann kannst du diesen Kreislauf brechen. Also betreib ausreichend Selbstfürsorge, schlaf genug, beweg dich genug, entspann dich genug, versuche mit dem Stress optimal umzugehen, mach viel Me-Time, um dich wirklich mit dir und deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Versuch die Gefühle auch zu benennen, also die zunächst zu erkennen und dann auch klar zu deuten, ich habe Gefühl X und deshalb fühle ich mich jetzt Y. Dann auf jeden Fall auch noch Grenzen zu setzen und dich vor bestimmten Stressquellen zu schützen, die dieses emotionale Essen auslösen können und da auch wirklich dich abzugrenzen und auf dich zu schauen und nicht in Richtung People-Pleasing, weil das ist oftmals wirklich sehr kontraproduktiv, vor allem wenn du mit solchen Problemen zu kämpfen hast. Und der siebte und letzte Schritt ist, dir auf jeden Fall zu erlauben, Fehler zu machen und geduldig zu sein, weil das Ganze einfach ein Prozess ist und es komplett normal ist, Rückfälle zu haben. Es ist wichtig, dass du dich dafür nicht verurteilst. Sei einfach geduldig mit dir selbst und erkenne einfach, dass es Zeit braucht, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und jeder kleine Schritt ist die richtige Richtung. Und zwar ein Fortschritt. Der nächste Punkt ist ein bisschen ähnlich und zwar geht es um das Thema intuitives Essen versus Kalorienzählen. Bei intuitivem Essen ist es ja auch einfach so, dass du das Vertrauen förderst in deine eigenen Hungersignale und auch hilfst, das gesunde Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Natürlich erfordert es auch, auf diese Körpersignale zu hören und den eigenen Hunger und die Sättigung auch zu respektieren, ohne jetzt Kalorien oder von mir aus nur Makronährstoffe zu zählen. Wenn du jetzt die Kalorien zählst, dann kann das in spezifischen Situationen, also beispielsweise bei sportlichen Zielen oder auch wenn du gesundheitliche Einschränkungen hast, sehr hilfreich sein, um auch sicherzustellen, dass du deine ganzen Bedürfnisse decken kannst. Aber meiner Meinung nach ist intuitives Essen langfristig oft nachhaltiger, weil es die psychische Belastung verringert und auch diese ganzen Ängste abbauen kann. Wenn du also jetzt zum Beispiel das Ganze einfach mal ein bisschen tracken willst, um zu gucken, wie viel esse ich eigentlich, ohne jetzt explizit zu sagen, heute darf ich nur so viel essen, also einen Anhaltspunkt zu bekommen, um dann dieses intuitive Essen zu erlernen, ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, da einen guten Einstieg zu finden. Dann kam noch die Frage, welche Nährstoffe sich gegenseitig bei der Aufnahme behindern und das sind einige. Ich würde sagen, ich nenne jetzt einfach mal die häufigsten, die auch ja eigentlich sehr, sehr relevant sind für die meisten. Nicht, dass die anderen egal sind, aber auf jeden Fall, was ein Punkt ist, ist Kalzium und Eisen, weil Kalzium die Aufnahme von dem Nicht-Häm, also dem pflanzlichen Eisen, behindern kann. Was natürlich vor allem für Menschen, die einen Eisenmangel haben oder anfälliger dafür sind, besonders relevant ist. Auf der anderen Seite wird Eisen besser durch Vitamin C aufgenommen, bedeutet also, Vitamin C gleichzeitig mit Eisen aufzunehmen, ist hingegen sehr, sehr positiv. Eisen kann sich aber auch mit Zink konkurrieren, vor allem in Nahrungsergänzungsmitteln. Hier wird vor allem die Aufnahme von Zink beeinträchtigt und das gilt auch hier besonders für das Nicht-Hemmeisen, das nämlich stärker noch mit Zink um die Aufnahme konkurriert. Und wenn wir jetzt beim Zink bleiben, dann haben wir hier auch Folat, also Vitamin B9 veraltet gesagt. Das kann ebenfalls die Aufnahme von Zink behindern, wenn es in großen Mengen konsumiert wird, was aber auch hier vor allem bei Supplementierungen relevant ist. Was auch konkurriert, ist Kupfer, und zwar bei der Aufnahme im Dünndarm. Hier kann eine hohe Zinkzufuhr die Kupferaufnahme hemmen. Und ein langfristiger Kupfermangel ist zu bedenken, dass es auch zu Anämie und neurologischen Problemen führen kann, was ich besonders interessant finde, weil Kupfer eigentlich ein Mineralstoff ist, der gar nicht so auf dem Schirm ist von den meisten. Und hier geht es dann eher Zink, Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium und so weiter. Aber Kupfer ist eben auch super relevant. Auch ein Punkt, der super relevant ist, ist die Phytinsäure, die in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten oder auch in einigen Nüssen vorkommt. Die können nämlich die Aufnahme von Eisen, Zink und Kalzium hemmen. Aber keine Sorge, wenn du die ganzen Sachen einweist, wenn du die keimen lässt, fermentieren lässt oder auch ausreichend kochst, dann wird der Phytingehalt auf jeden Fall reduziert und die Bioverfügbarkeit der Mineralstoffe verbessert. Weitere Nährstoffe, die konkurrieren, sind Magnesium und Kalzium, weil sie eben denselben Transportmechanismus im Darm benutzen. Was bedeutet, wenn du beide in großen Mengen eingenommen hast, zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel, dann kann die Aufnahme von einem der beiden Mineralstoffe beeinträchtigt werden. Was bedeutet, und das gilt für alle anderen Nährstoffe auch, wenn es gerade hier um Nahrungsergänzungsmittel geht, dass es kein Multivitamin-Supplement ist, sondern auch zwei einzelne Supplements und das Ganze zu unterschiedlichen Tageszeiten zu sich zu nehmen mit mindestens 2 Stunden Abstand dazwischen. Ein weiterer Punkt neben der Phytinsäure sind noch Oxalate. Die sind in Spinat, in Beeren und auch in einigen Nüssen vorhanden. Die binden das Kalzium und reduzieren auch die Aufnahme. Das heißt, wenn du sehr viel Oxalat zu dir nimmst, dann solltest du auf jeden Fall achten, Kalzium aus anderen Quellen zusätzlich noch zu beziehen, beispielsweise aus Sojaprodukten oder auch aus Sesamsamen und Milchprodukten. Wo wir gerade hier bei Supplements sind, kommen wir doch zur nächsten Frage, und zwar, ob Kollagen wirklich sinnvoll für eine positive Auswirkung auf Haut und Haare ist. Kollagen wird in den letzten Jahren immer mehr als Supplement beworben, was positive Auswirkungen auf Haare, auf Haut, Nägel und auch Gelenke haben soll. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass die Einnahme von Kollagen einige Vorteile mit sich bringt, aber die Effektivität davon von mehreren Faktoren abhängig ist. Und zwar zum ersten von der Hautelastizität, denn Kollagen ist ein strukturelles Protein, das natürlicherweise auch schon in der Haut vorkommt und für die Festigkeit und Elastizität verantwortlich ist. Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Produktion von Kollagen allerdings ab, und das führt dann zu Faltenbildung und auch zu Verlust der Hautstraffheit. Studien haben aber gezeigt, dass die Einnahme von hydrolysiertem Kollagen über mehrere Wochen die Hautelastizität und auch die Feuchtigkeitsversorgung verbessern werden kann. Und die Aminosäuren im Kollagen, die wirken als Bausteine für die Kollagenbildung im Körper und können so auch dem altersbedingten Kollagenverlust teilweise entgegenwirken. Dann gibt es positive Effekte auf Haare und Nägel. Das heißt, da kann auch die Gesundheit von Kollagen unterstützt werden, da es die Proteinversorgung des Körpers verbessert und einen Mangel an bestimmten Aminosäuren das Haar- und Nagelwachstum beeinträchtigen. Und Kollagenpräparate bieten hier einfach eine Lösung, diese Lücke zu schließen. Es ist aber wichtig zu beachten, dass die Wirkung individuell unterschiedlich sein kann und oft auch von genereller Ernährungsweise und der Aufnahme anderer Nährstoffe, die eben für Haut, Haare wichtig sind, und zwar Biotin und Zink, abhängt. Dann kommt es natürlich auch stark auf die Bioverfügbarkeit und die Qualität des Kollagens an, denn davon hängt es ab, wie gut es von dem Körper aufgenommen wird. Hydrolysiertes Kollagen, das in vielen Nahrungsergänzungsmitteln eingearbeitet ist, ist in kleinere Peptide aufgespaltet, die leichter aufgenommen und verwertet werden können. Und hier geht es auch um die Quelle dann des Kollagens. Ist es zum Beispiel aus Rind oder Fisch? Und das kann eine Rolle spielen, weil unterschiedliche Kollagentypen verschiedene Vorteile bieten. Typ 1 und 3 beispielsweise eher für die Haut und Typ 2 eher für die Gelenke. Was allerdings noch wichtig ist, dass in letzter Zeit immer mehr vegane Kollagenpräparate auf den Markt kommen, die kollagenähnliche Aminosäuren haben. Das ist auf jeden Fall eine Alternative für diejenigen, die dieses in Anführungszeichen Original-Kollagen-Supplement mit tierischen Bestandteilen nicht nutzen wollen. Der vierte Punkt ist, dass du auch ergänzende Nährstoffe zu dir nehmen kannst, beziehungsweise besonders hier auf die Vitamin-C-Zufuhr achtest, weil die eben eine Schlüsselrolle bei der Kollagensynthese spielt. Also hier auf jeden Fall genug grünes Blattgemüse zu essen, Paprika, Zitrusfrüchte, Beerenfrüchte, und das Ganze kann eigentlich entweder unterstützend natürlich zu den Kollagenpräparaten oder auch alternativ noch mehr in die Ernährung integriert werden, um die Kollagenbildung im Körper noch stärker zu fördern. Und was zusätzlich noch wichtig ist, ist sowohl Zink als auch hier der etwas unbekanntere Nährstoff Kupfer. Obwohl die meisten Kollagenpräparate nachweislich positive Effekte auf Haut und Haare haben können, sind sie aber, und das muss man wissen, kein Wundermittel natürlich. Wenn du dich jetzt weiterhin schlecht ernährst, einen ungesunden Lebensstil hast, dann kann das so oder so sich nicht positiv auf deine Haut und Haare auswirken. Es kann eine sinnvolle Ergänzung sein, aber jedoch in Verbindung mit anderen nährstoffreichen Lebensmitteln und auch bestimmte Pflegegewohnheiten von Haut und Haaren. Das ist nicht mein Fachgebiet, da will ich jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Aber wenn dich das Thema noch weiter interessiert, dann kann ich dir auf jeden Fall auch die Folgen zum Thema Haut und auch Haare empfehlen. Die vorletzte Frage war, wie ich meinen Stoffwechsel anregen kann, ohne zu extrem zu diäten. Auch hier gibt es schon einige Episoden, die ich nochmal unten verlinken kann. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du deinen Stoffwechsel ankurbeln willst, ohne extreme Diäten zu machen, ist das schon mal ein guter Schritt, weil extreme Diäten sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken, vor allem langfristig. Was wichtig ist, ist Krafttraining, weil du dadurch Muskelmasse aufbaust und Muskeln mehr Kalorien verbrennen als jetzt beispielsweise Fettgewebe. Eine proteinreiche Ernährung, weil Protein den sogenannten thermischen Effekt der Nahrung erhöht, was bedeutet, dass der Körper mehr Energie zur Verdauung und Verstoffwechslung verwendet und in Form von Energie wieder freisetzt, Wärme freisetzen kann. Dann ist es auch wichtig, ausreichend Wasser zu trinken, weil das auch eben wichtig für den Stoffwechsel, für die ganzen Vorgänge und auch für die Verdauung ist, dass du möglichst regelmäßig isst, also entweder kleinere, häufigere Mahlzeiten, du kannst aber auch große Mahlzeiten zu dir nehmen, aber da keine zu starken Schwankungen. Und um das Ganze nochmal zu unterstützen, was aber auch hier nicht sofort bedeutet, dass dein Stoffwechsel jetzt wieder super gut auf Hochtouren läuft, ist sowas wie grüner Tee oder Kaffee, das kann den Stoffwechsel leicht anregen. Was auch noch super wichtig ist, ist der Nährstoff Cholin, der ist überwiegend in Eiern drin. Es gibt aber auch mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel, die den enthalten oder auch einfach in pflanzlichen Lebensmitteln. Das Ganze kann auf jeden Fall deinen Stoffwechsel unterstützen und zusätzlich, was auch immer ganz wichtig ist, ist generell eine ausgewogene Ernährung, genug Bewegung im Alltag, nicht nur Sport. Und das Ganze in Kombination mit einem gesunden Lebensstil ist auf jeden Fall eine Top-Voraussetzung für einen gesunden Stoffwechsel. Und jetzt zur letzten Frage, wie ich es schaffe, ausreichend Protein zu essen, obwohl ich wenig Zeit zum Kochen habe. Und auch das ist gar kein Problem. Entweder, wenn du jetzt zum Beispiel auch Eier isst, kannst du die dir vorkochen. Die eignen sich auch super gut als Snack. Die kannst du im Kühlschrank aufbewahren. Manchmal muss man die sogar gar nicht im Kühlschrank aufbewahren, wenn es jetzt keine 30 Grad in der Wohnung hat. Du kannst Nüsse und Samen essen. Die sind eine gute Proteinquelle. Auch zum Beispiel Erdnüsse oder auch generell Samen wie Hanfsamen, Leinsamen, Mandeln sind auch super gut. Die kannst du easy integrieren, sei es jetzt als Topping im Frühstück oder einfach so als Snack zwischendurch. Hülsenfrüchte kannst du auch beispielsweise aus der Dose kaufen. Die sind einfach schnell zu verarbeiten. Die liefern auch gesunde Proteine. Hier wichtig zu wissen, weil wir eben auch das Thema hatten, obwohl man selbst kocht, Blähungen zu haben. Da ist es wichtig, die super gut abzuwaschen, dass auch wirklich der ganze Schaum verschwunden ist, weil genau diese auch Blähungen verursachen kann. Was du auch machen kannst, ist Proteinriegel entweder selbst herzustellen oder auch welche zu kaufen, wobei du hier drauf achten solltest, dass die wenig oder gar keinen Zucker enthalten und vor allem natürliche Inhaltsstoffe, was bei den meisten Proteinriegeln echt ziemlich schwer ist. Aber die kann man auch super gut selbst machen. Und was du auch machen kannst, ist ab und zu einfach mal Proteinshakes zu trinken. Wenn du jetzt einen erhöhten Proteinbedarf hast und sonst durch die ganze normale Ernährung nicht auf den Proteinbedarf kommst, kannst du dir einen hochwertigen Proteinshake einfach oder Proteinpulver grundsätzlich kaufen. Ich kann auf jeden Fall auch veganes Proteinpulver empfehlen mit einer Mischung aus was häufig vorkommt, ist Hanfprotein, Erbsenprotein, Reisprotein. Die ganzen Proteinpulver sind mittlerweile viel besser als noch als ich damals angefangen habe, vor 10 Jahren oder so, mit der veganen Ernährung. Die waren richtig ekelhaft noch, aber mittlerweile sind die echt super lecker. Es ist nicht komplett stocktrocken in deinem Mund. Die sind leicht zuzubereiten, vor allem. Du kannst sie auch mit Obst und Haferflocken noch kombinieren. Und das ist auf jeden Fall super einfach, um Protein in deinen Alltag zu integrieren, obwohl du wenig Zeit zum Kochen hast. Ja, ich hoffe, dass die Fragen dir ja gefallen haben. Es waren auf jeden Fall die ich am häufigsten gestellt bekommen habe. Und an dieser Stelle will ich nochmal Danke sagen an alle, die diesem Podcast folgen. Wenn du das noch nicht getan hast, kannst du das schnell noch nachholen. Geht super einfach und schnell. Ich würde mich auf jeden Fall ganz dolle freuen und schau unbedingt auch, wenn das Ganze noch aktiv ist, auf Instagram vorbei, um an der Verlosung teilzunehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit und würde mich auch freuen, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine wundervolle Zeit. Deine Laura.